Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
Sonntag beginnt die Vendée Globe. Endlich alle 4 Jahre wie bei der Fußball-WM. Und der Vergleich passt auch. Daher weiß ich, dass nicht nur Boris Herrmann schrecklich aufgeregt sein wird, sondern auch viele Segelfans, Reporter, Familien und Menschen auf dem gesamten Globus. Das Segelabenteuer startet in Les Sables d'Olonne in der schönen Region Vendée, daher übrigens auch der Name Vendée Globe, südlich von Nantes an der französischen Atlantikküste. Und wer ist vor Ort? Natürlich Jochen Rieker, Herausgeber der Yacht. Jochen, wie ist es vor Ort?
Hallo Tim, es ist grau, neblig, aber traumhaft. Also ich habe gestern für eine halbe Stunde Sonne erwischt und 19 Grad, als ich hier eingefallen bin, bin sofort komplett mitten im absoluten, wirklich absoluten Verkehrschaos gelandet, durfte angeblich gar nicht mal mehr zu meiner Ferienwohnung, die ich gemietet hatte.
Aus Sicherheitsgründen?
Ja, hab's dann aber doch geschafft. Und
echt, ne?
Ich will es eigentlich nur deswegen betonen, weil es Dienstagnachmittag war. Okay, es war sonnig, aber es war ein Tag, wo ich gedacht hätte, da kommst du noch durch. Mhm. Es war gestern schon fast nicht möglich, wirklich echt schwierig.
Das ist wie ein Formel-1-Rennen, ne? Stelle ich mir das vor. Also die ganze Welt ist irgendwie da, alle fokussieren sich da drauf.
Ja.
Ist es so?
Nur, dass die Formel 1 in größeren Städten ausgetragen wird. Und wir reden hier von nicht mal Tübingen. Also das ist so, das ist wirklich französische Provinz, 48.000 Einwohner. Und ja, im Sommer sind hier auch ein paar mehr zum Urlauben. Aber so einen Andrang hat diese Stadt, dieses Städtchen, nur alle 4 Jahre. Und deswegen wird es dann natürlich auch schwierig. Aber die Franzosen nehmen es super gelassen. Und was ich ganz bemerkenswert finde, gestern schon, und das zieht sich jetzt die nächsten Tage durch, es ist ein Familienfest. Also ich habe gestern Kindergartengruppen gesehen, Schulgruppen gesehen. Ich habe alte Leute mit Krückstock gesehen, junge Paare. Es sind ganz bestimmt nicht alles Segler, aber es sind alle irgendwie gefixt von diesem Event.
Jochen, wir gehen einmal durch, was auf uns alle zukommt. Also es geht 45.000 Kilometer rund um den Erdball. Es geht los in Les Sables d'Olonne, also an der Westküste Frankreichs. Es geht Richtung Süden, vorbei am Kap der Guten Hoffnung, Südafrika. Dann nehmen alle Kurs auf die Antarktis, die es zu umrunden gilt, vorbei am Kap Luin. Spreche ich das richtig aus?
Ja, kann man auch so sagen, ja. Oder Luin auch.
Das ist der südwestlichste Punkt des australischen Festlands. Dann geht es wieder zurück Richtung Norden um Kap Horn herum und dann wieder zurück nach Les Sables d'Olonne. Also im Grunde durch alle Klimazonen, weil ja jetzt gerade Sommer auch ist auf der Südhalbkugel. Mhm. Ist das Ganze ein Traum oder die Hölle oder beides? Oder wie können wir uns das vorstellen?
Also ich habe heute mit 2 ehemaligen Kollegen von mir gesprochen, die ich durch Zufall getroffen habe, auch beide Hamburger. Der eine war früher beim NDR, Matze Steiner. Der andere war lange Zeit Leiter der Deutschen Journalistenschule, Andreas Wolfers. Und ich habe gesagt, Leute, pass auf, am Sonntag, wenn ihr jetzt aus Versehen die Schlüssel kriegen würdet für Malizia Sea Explorer und Boris würde sagen, nee, ist schon okay, fahrt ihr mal. Würdet ihr fahren? Und da sagte Matze Steiner, der jetzt auch ein sportlicher Typ ist, nee, auf keinen Fall. Könntest mir 1 Million geben. Und Andreas Wolfers sagte, auch für 1 Million würde ich es versuchen.
Und du?
Ich bin heute Morgen 1 Stunde mit dem technischen Direktor von Team Malizia auf dem Boot und im Boot gewesen. Und ich hatte 20 Minuten, wo fast nichts los war. Ich konnte einfach in diesem Cockpit sitzen, stehen, mich bewegen und mir vorstellen, wie das jetzt so ist. Und ich muss sagen, wahrscheinlich auch, weil draußen Nebel ist, ich habe dieses ganze Elend empfunden, was man wahrscheinlich immer wieder übereinkommt, dieses im absoluten Niemandsland gefangen sein auf so einem Boot, das wahrscheinlich noch nicht mal wirklich echt Spaß macht. Also jedenfalls nicht, wenn es hart ist. Und
nee, bestimmt
nein,
nicht.
Ich finde, man muss total verrückt sein dafür. Mhm. Und man muss auch in der Lage sein, wochenlang zu beißen.
Monatelang, ne? 3 Monate.
Ja, ich glaube, dazwischen gibt es schon immer wieder so einen Tag, wo du sagst, das war jetzt gar nicht so schlecht. Und wir können ja nachher nochmal ein bisschen eingehen auf das, was Boris an Bord von seinem Boot verändert hat, damit er auch die guten Phasen wirklich genießen kann. Aber es sind halt dann ein paar Stunden, vielleicht pro Woche, wo es dir gut geht, und ansonsten musst du einfach nur durchhalten.
Ich habe ja bei der letzten Vendée Globe Boris Herrmann direkt interviewt, als er im Südpazifik war. Und er sagte mir, erinnere mich dran, dass ich nicht den Fehler begehe, in 4 Jahren diese Scheiße nochmal zu machen.
Ja.
Jetzt sitzt er wieder da. Ich weiß, er ist wahnsinnig nervös. Und er zieht sich auch zurück. Man kriegt ihn ja fast nicht zu greifen. Ne? Wie geht's dir? Hast du ihn mal irgendwie erwischt? Weißt du, wie es ihm geht, wo er ist?
Also ich weiß jetzt aus zweiter Hand, dass es ihm sehr gut geht, dass er sich freut, dass er Bock hat.
Okay.
Das weiß ich sowohl von Pifu, seinem technischen Direktor, als auch von seinem Co-Skipper Will Harris, den ich gestern eine Stunde getroffen habe. Aber heute Morgen haben mich zwei französische Kollegen gefragt, was ist mit Boris los? Er war nicht auf dem Skipper-Foto, wo alle anderen 39 Skipper drauf sind. Wieso ist er überhaupt da? Und ja, also so viel konnte ich sagen, er ist da, er ist seit 2 Wochen hier. Aber er ist mir schrieb er vor 2 Wochen eine Nachricht. Sorry, fragt die und die im Team, ich bin im Tunnel. Das waren seine letzten Worte an mich. Also das kann man als brüsk empfinden, aber ich find's gut.
Nee, finde ich völlig okay.
Er spart sich auf und in gewisser Weise, Will Harris hat das gestern gesagt, das fand ich ganz interessant, den Gedanken. Er erlebt jetzt in dieser Isolation, die selbst gewählt ist, eigentlich die Vendée, den Vendée-Start von vor 4 Jahren wieder, den er als, trotz Covid, da waren die Skipper ja alle zwanghaft 8 Tage in Quarantäne, damit die nichts mitnehmen auf See. Und er hat damals eigentlich, ist ganz gut damit klargekommen und hat das jetzt quasi auch zum Vorbereitungsprinzip für dieses Mal erkoren. Und er ist nicht an Bord. Ich meine, ich habe heute Morgen bei einem kurzen Gang über das Dock gesehen, Nico Lünwen getroffen, Pip Hare, die Engländerin, und die sind über den Tag verteilt fast alle da und nehmen Interviewtermine wahr, zeigen ihre Schiffe. Also das gehört auch dazu. Es ist eigentlich auch vorgeschrieben vom Veranstalter. Und wenn du zum Beispiel nicht auf diesem Gruppenfoto mit allen Skippern bist, droht dir eine Strafe von 5.000 Euro. Die Franzosen sind da nicht kleinlich. Nee, aber Boris hat sein Prinzip, zieht der eisern durch und spart sich auf. Und das finde ich eigentlich gut, weil er dadurch viel mehr innere Ruhe hat und der Wahnsinn kommt ja ohnehin. Also dann lieber noch ein paar ruhige Tage verbringen.
Ja, man kann sich aber auch verrückt machen. Wenn du vor einer großen Veranstaltung bist, vor einem großen Abenteuer-Event stehst und du bist zu sehr alleine, ich weiß, dass ich mich verrückt mache, dass mir richtig schlecht wird, dass ich nicht mehr essen kann, dass meine Verdauung nicht mehr funktioniert. Das kann halt auch passieren, ne?
Also so wird's mir auch gehen. Ich wäre erdrückt von der Vorstellung, jetzt so ein Wagnis zum zweiten Mal einzugehen, denn er weiß ja diesmal, was da unten droht, und er kann jetzt nicht mehr unbelastet ins Südmeer aufbrechen. Boris sagte mal, er glaubt, dass die meisten Skipper die Vendée beim ersten Mal gewonnen haben, weil beim zweiten Mal hast du einfach zu viel Schiss. Hat er vor 3 Jahren mal so halb im Spaß, halb ernst gesagt. Ja. Da ist bestimmt was dran. Also er weiß jetzt, was auf ihn zukommt. Ich bin sicher, dass er nachts auch mal so einen Adrenalinschock kriegt und dann eine Stunde nicht mehr schläft, wenn er im Bett liegt. Aber er kommt, glaube ich, ganz gut damit zurecht. Und ich finde, als Journalisten und letztlich auch die Öffentlichkeit, wir müssen das dann auch akzeptieren, dass er sich aufspart.
Auf jeden Fall. Und ich finde das total in Ordnung. Und ich finde es immer genau richtig, wenn Menschen wissen, was ihnen gut tut und sie sich nicht diesem Druck nicht ergeben, sondern auf sich hören. Also ich finde das perfekt.
Also es war schön zu sehen, dass die französischen Kollegen fast schon in Sorge waren. Und als ich dann gesagt habe, nee, er ist schon hier, aber ich sehe ihn auch nicht, dann waren sie fast ein bisschen eingeschnappt, weil sie sagen, nee, komm, Boris, der ist so eine wichtige Person für den Sport, der muss doch da sein. Also die wünschen seine Präsenz, sie wollen alle mit ihm reden, aber das kann er natürlich sowieso nicht erfüllen.
Nee, klar. Erzähl uns, was du eben schon angedeutet hast. Was hat Boris an dem Boot verändert? Also du hast auch schon einen Artikel in der Yacht geschrieben, vor allem zu den Regeln. Und die können zum Beispiel auch Spotify hören, ja, oder ein DFB-Pokalspiel gucken, wenn sie möchten, oder Netflix-Videos oder was auch immer, oder unseren Podcast hören. Also die können da alles Mögliche machen. Was hat er denn sonst verändert, außer dass er jetzt irgendwie besseres Internet vermutlich hat?
Ja, er hat jetzt wie die meisten anderen Skipper auch Starlink, gleich 2 Antennen, einmal die mobile, die mit 12 und 24 Volt arbeitet und wenig Strom verbraucht, und dann die große, die er wahrscheinlich im Südmeer braucht, weil dann die Empfangsleistung der kleinen Antenne vermutlich wirklich zu klein ist, zu gering ist.
Genau, muss man erstmal ausprobieren, ne?
Genau.
Das ist ja zum ersten Mal, ja, dass Starlink im Südatlantik ausprobiert wird. Südpazifik.
Ja, ja. Also es wurde beim letzten Class 40 um die Weltrennen schon mal von ein paar ausprobiert, aber jetzt im großen Maßstab ist es das erste Mal. Mhm. Und die sind alle ganz aus dem Häuschen über die Übertragungsmöglichkeiten. Will Harris sagte gestern, es sei schneller als bei ihm in seiner Ferienwohnung, die er bewohnt, während er hier ist, die 3 Wochen, das WLAN, und so ist es ja auch. Das ist sicher einer der großen Pluspunkte. Also es gibt jetzt keine Ausrede mehr, nicht viel Videos von Bord zu schicken. Mal sehen, wie viel Boris dann macht. Er war ja vor 4 Jahren der Fleißigste, der am besten kommuniziert hat während des Rennens, finde ich. Und jetzt hat er noch bessere technische Möglichkeiten, aber Starlink ist gewissermaßen nur eine Antenne, in Anführungszeichen. Es ist ja entscheidend, was du damit anfängst.
Genau, aber im Medienzeitalter nicht ganz unwichtig.
Ja, das stimmt. Ja. Die Skipper sind ansonsten relativ begrenzt auf alles, was frei empfangbar ist. Also wenn du darfst beispielsweise nicht dir irgendwelche teuren Satelliten-Spezialbilder auf den Rechner ziehen, die nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.
Genau, die müssen auch unterschreiben,
ja,
dass sie kein Wetterrouting zum Beispiel kriegen oder taktische Hinweise oder praktische Tipps oder sonst irgendwas, sondern das ist wirklich also so eine Art Ehrensache für alle Skipperinnen und Skipper, dass die wirklich alleine da draußen sind und alleine entscheiden, wo sie wie entlang segeln. Ist ja auch super.
Und durch die technischen Möglichkeiten ist das überhaupt jetzt ein Thema geworden. Ich meine, vor 12 Jahren, da warst du froh, wenn du ab und zu
meine SMS schicken konntest.
Ja, ein paar Grip-Files fürs Wetter bekommen kannst. Heute kannst du das praktisch in Echtzeit dauerhaft streamen. Also das ist eine Veränderung, die jetzt, glaube ich, da muss jeder Skipper dann auch lernen, selber damit umzugehen. Ich kann mir vorstellen, wenn Boris langweilig ist und da ist irgendwie ein DFB-Pokalfinale, dass der dann tatsächlich aus Spaß einfach auch mal reinschaltet. Da ist er verspielt genug. Das wird auch nicht seine Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, ganz bestimmt nicht.
Das weiß ich nicht.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Am Ende, also es kann sein, dass die Kommunikation jetzt mit der Familie, mit der Tochter, dass das manchmal schwierig wird, weil du dich ja aus dieser Isolation rausnimmst, aus deinem Umfeld rausnimmst und dann, wenn du auflegst, bist du wieder in der Misere, die du selbst gewählt hast. Das ist, also das macht wahrscheinlich tatsächlich was mit ihm und das muss er selber steuern, ob er da am Ende besser fährt oder weniger gut fährt.
Ja, ja. Was hat er noch gemacht an seiner Yacht, damit das ein bisschen komfortabler wird? Also unter anderem, ich habe von einem Skipper gelesen, der hat sich 40 Tafeln Schokolade gekauft. Klingt jetzt erstmal verrückt, aber für 80 Tage gar nicht so schlimm.
Ich glaube, das machen die meisten. Also er hat, also ein Thema, was sich durch das ganze Boot zieht, ist Redundanz. Er hat also alle kritischen Systeme, die bisher 2-mal vorhanden war, eigentlich jetzt 3 oder sogar 4-mal. Beispiel, die Satellitenverbindung. Letztes Mal hatte er 2 große Satschüsseln von Thales und ein kleines Iridium-Handy. Das war damals State of the Art. Ja. Jetzt hat er die 2 Thales-Antennen plus 2 Starlink-Antennen plus Iridium. Jetzt hat er 5 Satellitenantennen am Boot. Das kann man übertrieben finden, aber es folgt wirklich einer Logik, die sich durchs ganze Boot zieht. Eine dieser Satellitenschüsseln ist zum Beispiel ganz bewusst auf dem Vorschiff. Warum? Weil das Team und er sich Gedanken gemacht haben, was wäre eigentlich, wenn ein wahnsinniger Brecher, der rein theoretisch ist, weil das Boot ohnehin eigentlich den Wellen davonläuft, aber angenommen, es wäre ein wahnsinniger Brecher, der hinten übers Boot brechen würde und würde den Heckkorb mitnehmen, auf dem die Satellitenschüsseln montiert sind, dann wäre er von einem Moment auf den anderen ohne die Information, die er braucht, zum Beispiel fürs Wetterrouting. Und deswegen sitzt die andere Antenne jetzt vor Mast. Also ich finde, das
interessant,
ist, das ist eine echt bemerkenswerte Einstellung, die in einer Konsequenz durchgezogen ist, die ich so noch wirklich nirgends gesehen habe. Er hat zum Beispiel bisher 2 Hydrogeneratoren am Heck gehabt, die du so nach hinten abklappst. Jetzt hat er 3. Und er hat nicht 3 gleicher, sondern er hat einen, der hat nur 2 Propellerflügel, der nämlich bei höherer Geschwindigkeit, bei höherer Bootsgeschwindigkeit noch funktionieren soll. Den probiert er jetzt aus. Warum 3? Weil er bei den letzten beiden Atlantiküberquerungen jeweils einmal Probleme hatte mit einem. Entweder sind Flügel abgerissen, er musste reparieren, oder die ganze Halterung hat sich verbogen. Also er hat Erfahrung mit der Technik, die er braucht. Okay. Er hat die Konsequenz gezogen. Wenn zwei nicht reichen, dann wird es eine dritte. Und er hat jetzt sogar noch eine halbe als Reserve in seiner Werkzeugkiste. Da hat er zumindest Komponenten. Also er kann praktisch aus zwei halben jetzt eine ganze neue wieder bauen, wenn Not am Mann wäre. Also dieses Prinzip, mindestens doppelt, besser dreifache und im Zweifel auch vierfache Redundanz, das ist bemerkenswert. Und das kann man jetzt auch übertragen auf sein Arrangement im Cockpit. Das ist ja zweigeteilt, vorne, also hinter dem Mast, aber wenn du einsteigst vorne, ist das große Arbeitscockpit, da stehen die Winschen, die Fallenstopper, da wird der Autopilot, der Neigekiel bedient. Da wird gearbeitet, und es gibt das achtere Cockpit, da war während des Ocean Races die Crew untergebracht und hat geschlafen. Und das war natürlich viel zu viel Raum. Er hat jetzt am vorderen Teil des Cockpits nicht viel verändert. Er hat sich einen Carbon-Schalensitz bauen lassen mit dem Dämpfer- und Federungselement eines Mountainbikes.
Gute Idee.
Das im Prinzip diese harten Schläge ihm aus dem Kreuz halten soll. Und diesen Sitz, den kannst du Steuerbord oder Backbord montieren. Der steht dann 90 Grad zur Mittschiffslinie.
Über eine Schiene oder musst du den umbauen?
Den musst du umbauen, aber der wiegt fast gar nichts. Also das sind zwei Handgriffe.
Oder? Ja, ist bei Wellengang auch nervig, aber gut.
Ja, ich glaube, wenn es wirklich unseriös ist auf
dem
dann lässt er ihn und sitzt sich wahrscheinlich sogar in einen anderen Stuhl. Also er hat auf jeden Fall mit dem Carbon-Schalensitz zwei Sitzoptionen, aber er hat den Sitz nur einmal. Dann hat er in der Mitte des Durchgangs zwischen vorderem und achterem Kajüteil hat er so eine Art, ja, weiß nicht, Liegestuhl, könnte man sagen. Der ist
zum Chillen.
Genau. Na, der ist eigentlich so ein Hybrid aus Ruhen und Arbeiten. Da hat er keinen Zugang zu den Winschen und zu den Leinen. Also er kann nicht mal eben locker den Traveler vieren oder den Genacker ein bisschen vieren. Aber er kann sonst alles machen. Also er kann den Autopilot bedienen, er kann den Neigekiel bedienen und er kann navigieren, weil er hat auf einem Carbonbügel, riesig großer Bügel, der misst wahrscheinlich 1,50 in der Länge und der schwenkt über den gesamten Sitz, so dass man ihn nach hinten wegfieren kann, dann ist er gar nicht mehr im Weg. Du kannst ihn aber auch so einstellen, dass wenn du liegst in dem Lehnstuhl, dass du dann den Monitor direkt über dir hast. Und wenn du sitzt, dann nimmst du ihn weiter mit nach vorne. Und dieser Sitz, der eigentlich ja zwei Funktionen erfüllt, nämlich ein kurzes Nickerchen machen, bisschen die Glieder lockern, entspannen, oder auch sitzen, arbeiten, kommunizieren, navigieren, oder in der Pantry, die da auch angebracht ist, links daneben, sich was Warmes zu kochen. Dieser Sitz, das wäre wahrscheinlich mein Lieblingssitz, würde ich sagen.
Ja, er wird seiner wahrscheinlich auch werden.
Also ich verstehe, dass er noch den anderen hat, weil wenn es richtig, wenn es richtig zur Sache geht und das Boot aus dem Ruder zu laufen droht.
Klar, du musst ja auch die Leinen bedienen können.
Genau, dann brauchst du den Zugang zu den Leinen. Aber wenn es okay ist, dann kann er in dem mittleren Sitz eigentlich alles machen. Mhm. Das ist die zweite Position. Dann hat er rechts neben dem Sitz eine Art sargähnliche Höhle sich bauen lassen aus Carbonrohren und Netz. Das ist seine Koje. Die ist auch wirklich kompliziert. Die haben sie am Rechner, haben sie da 10 Varianten von entwickelt und dann 3 gebaut, bis sie am Ende die richtige Lösung hatten.
Und schwebt die, also hängt die, dass sie...
Die hängt, aber sie hat auch im Bereich, wo jetzt Kopf und Oberkörper sind, auch eine Verankerung am Rumpfboden und auch so ein Mountainbike-Dämpferelement, sodass die hängt zwar, was die Neigung betrifft, also du kannst sie kippen, damit du bei Lage nicht rauskullerst, aber ein Teil des Gewichtes wird eben über diese Federung am Kopfende übernommen und deswegen dämpft die auch die Schläge aus dem Rumpf etwas.
Und die ist an Backbord?
Die ist an Steuerbord. Also wenn du dich quasi in den Sitz im Durchgang zwischen den beiden Cockpits begibst, dann schläft er zur Rechten und zur Linken ist die Pantry und in der Mitte hockt er und in seinem Lehnstuhl gemütlich.
Und haben Sie diesen Sarg, nenne ich es mal, an Steuerbord angebracht, weil das dann eher leer ist bei den Winden, wie sie herrschen? Oder was ist der Grund dafür?
Ich glaube, das hat sich einfach so ergeben, weil auf der Backbordseite ist der Zugang zu ganzen, zu den ganzen Reglern und Gebern der Navigationselektronik. Mhm. Da musst du schnell Zugang haben, wenn irgendwas abbraucht.
Ah, okay.
Also deswegen glaube ich, es gab nur diese Seite, die frei geblieben ist. Aber das ist nicht die letzte Position. Also wir haben ja gesagt, im Carbon-Sitz kann der Backbord-Steuerbord sitzen und Zugriff auf die Schoten haben, dann der Lehnstuhl in der Mitte. Position Nummer 3, die Koje, Position Nummer 4 und dann hat er sich noch was Fünftes bauen lassen. Da hätten wahrscheinlich alle anderen Skipper längst die Fantasie verloren, aber Boris nicht. Er hat sich wie bei einem Katamaran auf dem Vorschiff so ein Trampolinnetz knüpfen lassen. Und das hängt so hoch in diesem, quasi unter den Fenstern, unter den Kajütfenstern, ganz achtern in der achteren Kajüte, dass er da drauf klettern kann und sich ein Kissen in den Rücken stopfen kann und ganz leger Achter ausgucken kann und chillen kann. Das ist eigentlich wirklich ein magischer Platz, super, super bequem. Es erinnert irgendwie auch ein bisschen an, keine Ahnung, Baumhaus oder so. Und weil ihm der Blick auf die nackte Carbonschale des Kajütaufbaus zu karg erschienen, hat er einem Team gebeten, ob er nicht mit DC-Fix bitte eine Holzfolie da aufkleben könnte. Und da haben alle erst den Kopf geschüttelt, aber mittlerweile finden alle im Team, dass das eine coole Sache ist und es sieht echt lustig aus. Also sowas findest du nur bei Boris an Bord.
Was ist mit dem Lärm? Also ich erinnere mich, dass er gesagt hat, das Schlimmste war eigentlich dieses wahnsinnige Pfeifen und Rauschen und Zischen bei diesem Boot, weil es ja auch überhaupt keine Dämpfung hat. Hat er damit irgendwas machen können?
Nee, wo das Team wirklich große Fortschritte gemacht hat, das ist bei den Foils, die Achterkanten der Foils sind jetzt so bearbeitet, dass kein Heulton mehr entsteht. Das war eigentlich der schrillste, schlimmste Ton von allen. Das ist jetzt weitgehend behoben, aber natürlich, wenn du da eine Schot fährst, denkst du, es schießt jemand mit der Pistole neben deinem Trommelfell. Also diese Geräusche, die lassen sich nicht eliminieren. Die kannst du eigentlich nur mit Noise Cancelling
Kopfhörern.
Ja, oder das. Ja.
Ja. Erzähl uns noch, Jochen, was ihr von der Yacht macht während dieser ja mindestens 80 Tage.
Also Yacht Online hat Boris versprochen, einen Blog zu machen. Ich bin mal gespannt, ob er sich dran hält und täglich was schickt oder zumindest einmal die Woche. Da freuen wir uns drauf. Das hat Tatjana Pokorny, meine Kollegin, angeleiert und das wäre natürlich super, wenn er Insights für seine deutschen Fans mit uns teilen würde.
Übrigens, Tatjana, müssen wir kurz sagen, Partnerin von Tim Kröger, der wiederum für den NDR moderiert, wenn das Ganze dann am Sonntag um 7.30 Uhr startet.
So ist es.
Auch spannend, ne? Ja. Das hängen ja irgendwie doch alle zusammen. Das ist ja ein großes Familientreffen immer.
Ja, und wir werden natürlich noch mit Hintergrundberichten während der Regatta so ein bisschen unsere Fans versorgen. Im Heft ist es ja schwierig. Wir sind immer ungefähr 2 Wochen alt, wenn wir rauskommen. Deswegen Klar. Über besondere Ergebnisse können wir jetzt nicht im Heft philosophieren. Aber wir wollen Fragen beantworten, wie zum Beispiel die der Cockpit-Ergonomie, wo wir Boris Malizia zum Beispiel mit den radikal, zum Teil radikal anderen Entwürfen kontrastieren und vergleichen und dabei versuchen auch die Frage zu erörtern, ist das der Megatrend für die nächsten 4 Jahre? Ja, also wie werden eigentlich, das ist im Übrigen noch ein eigenes Thema, was sagen die Konstrukteure oder führende Konstrukteure, wie werden sich die IMOCAs weiterentwickeln? Aber ein Teil dieser Entwicklung, der lässt sich jetzt hier im Race Village in Les Sables auch schon absehen. Wenn man durch die einzelnen Boote geht und sich die Cockpits anguckt, die sind wirklich unfassbar verschieden. Also Sam Davies zum Beispiel mit ihrer Initiative Coeur, ein Sam Manoir Design, die hat ein Cockpit, das ist kleiner in der Summe als die Achterkajüte von Boris Schiff.
Das ist verrückt.
Ja, Boris hat quasi 2/3 oder sagen wir so im Vergleich zu Boris Cockpit zu den beiden zusammen vorne und achtern ist das von Sam Davies 1/3.
Interessant, ne?
Und ganz interessant auch, in der Vergangenheit hast du ja ein IMOCA, sagen wir mal vor 8 bis 12 Jahren hast du in Imoca eigentlich mehr oder weniger vom Cockpit aus bedient. Dann kamen die Foils und man musste sich immer mehr schützen. Irgendwann hat jemand gedacht, ups, jetzt können wir ja gar nicht mehr nach vorne rausgucken, wenn wir da unten arbeiten. Jetzt kommt das Thema Sicht und Sicherheit wieder ein bisschen mehr in den Fokus und einige der spannendsten neuen Boote, Boris zum Beispiel, auch das von Sam Davis und von meiner Seite aus am besten gelöst hat es eigentlich Johann Richomme auf Akea Prabrek. Die haben richtig eine Rundumverglasung fast. Also du kannst da nicht nur im Stehen, teils auch im Sitzen richtig gut nach vorne peilen.
Wow.
Und das ist... Ich finde das spannend. Also, nachdem man fast, also, Hugo Boss zum Beispiel, die letzte, die jetzt von Ala Rura als Hublot betrieben wird, der hat ja einen Kohlenkeller geschaffen und hatte zwei Schießscharten und ansonsten nur Kameras. Für Alex war das okay, aber ich glaube, für jeden anderen Sterblichen wäre das der Wahnsinn. Und die neuen Entwürfe zeigen eben, rausgucken ist doch nicht so eine verkehrte Idee.
Also so begeistert wir alle sind, ja, und ich ja auch, total, und ich weiß, du auch, man muss ja doch sich auch kritische Fragen stellen. Da werden Millionen in jedes Boot gesteckt. Geht das zu weit? Wie schätzt du das ein? Macht das Sinn? Haben wir allgemeinen Allwettersegler da irgendwie auch was von, vielleicht von Innovationen? Oder schießen wir da übers Ziel hinaus?
Boah, schwierige Frage. Also ich glaube, gerade bei so Langstrecken-Hochseerennsport, da gibt es immer Spin-offs, die am Ende den Weg zurückfinden zum Fahrtensegler. Beispiel sind die Hydrogeneratoren von Wattensee. Die hat Yannick Bestaven entwickelt, der vormalige Sieger.
Der Titelverteidiger.
Genau, der Titelverteidiger mit Metricock. Der hat vor gut 10 Jahren mal gesagt, wir müssen was tun, wir müssen nachhaltiger Strom erzeugen. Mhm. Es macht keinen Sinn, Diesel in Verbrennungsmaschinen zu verheizen, um damit ein bisschen Strom zu gewinnen, und das auch noch nicht sehr effizient. Und diese Entwicklung, die ist jetzt mittlerweile wirklich massentauglich geworden. Sieht man bei vielen Weltumseglerjachten am Heck. So gibt es ganz viele Beispiele. Die Rollsegel, die wir heute, also rollbarer Code Zero, rollbarer Gennaker, das sind alles Entwicklungen aus dem Hochseerennsport und insbesondere auch von der Vendée Globe. Von daher ist das, glaube ich, gewährleistet, ob dieser immense Entwicklungsaufwand und auch Materialverbrauch, ob das so richtig nachhaltig ist. Schwierige Frage. Ich meine, die Klasse bemüht sich, sie erhöht jetzt die Anteile an bio-based Harzen und bio-based Laminaten. Also es wird viel mit Flachs und Hanf bei der nächsten Generation gearbeitet. Das ist mindestens ein bisschen mehr als ein Feigenblatt, finde ich. Die Zahl der Segel wird reduziert um 1, also von 8 auf dann nur noch 7. Das finde ich gut. Ja, weil Segel ist echt Verschleißware.
Ja, total.
Und so gibt es schon Ansätze. Ich glaube auch, dass wir in 4 bis spätestens 8 Jahren werden die Boote aufhören, Sprit zu brauchen für Strom. Ich meine, Boris nimmt jetzt doch 250 Liter mit. Das passt eigentlich gar nicht zu seiner Einstellung sonst.
Doch, ich glaube, das ist sein Sicherheitsdenken.
Exakt. Redundanz. Also er bräuchte es fast gar nicht. Du brauchst den Diesel eigentlich nur im Southern Ocean, wenn es richtig düster grau ist, so wie heute hier in Les Sables. Aber er sagt sich auch, wir haben so eine Kampagne über so viele Jahre und das ist der Höhepunkt. Und da soll ich im Zweifel wegen Energiemangel keine Videos mehr senden oder vielleicht sogar nicht mehr navigieren können. Das wäre absurd.
Ja, und 250 Liter, mein Gott, ist jetzt, also da gibt's echt Schlimmeres.
Im Sommer ist er zweimal über den Atlantik gekommen. Im einen Fall hat er, glaube ich, 12 Liter gebraucht oder 14 und im anderen nur 8.
Super.
Also das sieht man schon, man kommt schon wirklich fast ohne Verbrenner über den Atlantik.
Ja. Zum Schluss, Jochen. Also Boris hätte eventuell beim letzten Mal gewonnen, wenn er nicht unfassbarerweise 90 Meilen vorm Ziel einen Fischtrawler erwischt hätte, was bis heute nicht richtig erklärt wurde. Und irgendwie hoffen wir Fans alle so ein bisschen, er hat's verdient irgendwie so. Er könnte es dieses Mal packen. Wie stehst du dazu? Und wie wäre es für Boris, wenn er jetzt nicht in den Top 3 abschließt, sagen wir mal?
Ich glaube, Boris ist damit, geht damit am erwachsensten um von uns allen. Das finde ich auch bemerkenswert. Ohne aber, dass er sich jetzt zurückzieht und sagt, ich will gar nicht. Der will schon. Ich glaube sogar, dass er unheimlich will. für ihn ist es auf jeden Fall nicht trivial, besser zu sein als letztes Mal, weil Fünfter von 33 mit einem alten Boot, das war schon wirklich stramm. Jetzt hat er eines der Top-Boote, eines der Top-Teams. Es sind aber
40 Teilnehmer.
Genau, es sind 40 Teilnehmer und es schwimmt noch mehr Müll rum. Alle 5 Jahre verdoppelt sich die Walpopulation, weil die Wale nicht mehr gefischt werden dürfen. Das heißt, so viel mehr Wale, die du treffen kannst. Also ich mal abgesehen von den Wahrscheinlichkeiten eines Unfalls, einer Havarie, ich spüre so auch in Frankreich, in der Fachpresse, den Wunsch nach einem Sieg von Boris, ganz ehrlich.
Ach, lustig.
Ja.
Weil es wäre ja zum ersten Mal, dass ein Nicht-Franzose gewinnt.
Ja.
Muss man ihm auch sagen.
Ja. Ne? Ja. Wie wahrscheinlich ist es? Boah, also wir haben ihn uns auf unserer internen Top-10-Liste irgendwo zwischen 3 und 5, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Für uns sehen Johan Richomme und Charlie Dallard eigentlich am besten aus. Aber das ist alles nur Kaffeesatzleserei am Ende.
Ja.
Werden wir es besser wissen.
Genau. Ich glaube, er gewinnt.
Gut. Darauf sollten wir wetten. Aber was wette ich dann, Mensch? Komm, nee, wir wetten nicht.
Nee, ne? Wir gehen danach auf jeden Fall mal zusammen essen, Jochen.
Gut.
Und du erzählst alle Geschichten, die du hier nicht erzählen kannst. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, journalistisch und menschlich, während dieser mindestens 80 Tage. Und viel Freude und Spaß und halt uns auf dem Laufenden. Und ja, wir sind gespannt. Sonntag geht's los und dann gucken wir mal.
Ja, hoffen wir, dass Boris rechtzeitig aus seinem Tunnel kommt, aber das schafft er schon.
Ja, vielen Dank, Jochen.
Gerne, bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.